Seid gegrüßt und ich wünsche euch allen einen guten Abend und eine gesegnete Zeit hier in der Gemeinde. Ich persönlich habe in letzter Zeit immer mehr festgestellt, wie in Wirklichkeit gesegnet wir sind, wenn wir die Gemeinde aufsuchen können. Denn hier haben wir tatsächlich die Gelegenheit und nochmal eine Gelegenheit mehr, so wie heute Abend, uns mit dem Wort Gottes zu beschäftigen. Und in den meisten Fällen verhält es sich so, dass Jesus, unser guter Freund, über den wir gesungen haben, uns daran erinnert, unser Leben auf die rechte Bahn zu bringen. Er erinnert uns daran, dass wir ohne die Kraft des Heiligen Geistes nichts bewirken können. Er erinnert uns daran, dass wir vergänglich sind und er schenkt uns das ewige Leben, damit nicht alles umsonst ist. Und an diesem Wochenende feiern wir natürlich Pfingsten, die Pfingstler feiern Pfingsten, wie zutreffend. Und da kann es natürlich nicht anders sein, als wenn wir uns nicht uns etwas mit dem Heiligen Geist beschäftigen. Und ich habe mich daran erinnert, bevor Jesus Christus zum Himmel aufgegangen ist, da hatte er noch so ein nettes Gespräch mit seinen Jüngern und er erinnerte sich daran, was kommen soll. Und ich glaube, es ist nicht zu viel, wenn ich diese Textstelle für uns alle mal vorlesen werde. Und ihr könnt gerne mitschauen. Wir schlagen auf in Apostelgeschichte, Kapitel 1, beginnend mit Vers 4. Bibeln, Smartphones, Tablets, alles herzlich willkommen. So kann sich das Wort wahrscheinlich besser einprägen. Also Apostelgeschichte, Kapitel 1, Vers 4. Und da lese ich mal vor. Und als er mit ihnen zusammen war, gebot er ihnen, nicht von Jerusalem zu weichen, sondern die Verheißung des Vaters abzuwarten, die ihr, so sprach er, von mir vernommen habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Da fragten ihn die, welche zusammengekommen waren, und sprachen: Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel die Königsherrschaft wieder her? Er aber sprach zu ihnen: Es ist nicht eure Sache, die Zeiten oder Zeitpunkt zu kennen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat, sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und in Samaria und bis an der Ende der Erde. Und weil es so wichtig ist, lese ich den Vers 8 noch einmal vor, damit es sich uns ja gut einprägt. Sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein. Und dazu sage ich einfach nur Amen. Hilf uns ja, deine Zeugen zu sein. Und wenn ich mir das anschaue, diese Textstelle hier, dann kann man sich natürlich fragen, hätten die Aposteln wirklich viel mehr Kraft gebraucht? Sie sind ja mit Jesus gewandelt, sie waren seine Jünger, sie waren diejenigen, die das Wort Gottes in die ganze Welt angefangen haben zu tragen. Aber ja, es war notwendig, dass die Verheißung des Heiligen Geistes auch auf die Aposteln kommt. Denn auch sie haben Kraft gebraucht. Auch sie haben Kraft gebraucht, Zeugen zu sein. Wenn wir uns das Leben der Jünger uns anschauen, während dem Wandel mit dem Herrn, sehen wir sie manchmal, wo sie ganz oben stehen. Und sie sind überschwänglich voll Freude, wie der Heilige Geist durch ihnen wirkt. Und dann später sind sie kraftlos, dann zweifeln sie, dann haben sie Streitigkeiten untereinander, dann verleugnen sie den Herrn, dann finden sie wieder zu ihm. Sind in Wirklichkeit wir nicht genauso? Sind in Wirklichkeit nicht wir genauso schwach und heute einmal ganz oben und dann wieder ganz tief unten? Aber diese Verheißung, sie gilt auch uns, dass der Herr bereit ist, auch heute von seiner Kraft auszugießen. Und wenn wir heute etwas brauchen, dann sicherlich viel mehr Kraft. Ich stelle immer wieder, vielleicht sogar mit Entsetzen fest, wie hoch die Standards Gottes sind für seine Gemeinde. Als Christ könnte man meinen, naja, es ist schon mal gut, sich anständig zu verhalten in der Gesellschaft, das gibt ein gutes Vorbild. Als Christ könnte man vielleicht meinen, es ist schon mal gut, nichts mitgehen zu lassen, nicht Dinge zu verlieren, bevor es finden, bevor sie ein anderer verliert, um es fein auszudrücken. Und wir machen uns da selbst ein Bild, wie sich's gehört, ein guter Christ zu sein. Aber ich stelle fest, dass die Ansprüche an uns viel höher sind. Sie sind viel höher. Und dann sage ich, oh Gott, wie sollen wir das schaffen? Aber die Lösung liegt auf der Hand. Die Lösung ist bei Gott selbst, und zwar beim Heiligen Geist. Wir können also nicht Glaubenshelden werden, wir können keine Helden werden in den alltäglichen Dingen, wir können kein gutes Vorbild sein, wir können keine gute Gläubiger und Jünger sein ohne der Kraft des Heiligen Geistes. Und weil das Wort Helden einmal gefallen ist, es ist vielleicht viel zu schade zu sagen, es gibt vereinzelt ein paar Glaubenshelden auch zu unserer Zeit. Aber vereinzelt ist viel zu wenig. Vereinzelt ist viel zu schwach, möchte ich behaupten. Und wir bleiben in der Apostelgeschichte, und wenn wir nur ein paar Seiten weiterblättern, und zwar in der Apostelgeschichte Kapitel 9, lesen wir von einer Jüngerin, die außergewöhnlich war. Sie war außergewöhnlich, und ich stelle fest, sie war zweifelsohne voll des Heiligen Geistes. Sie war zweifelsohne voll hingegeben dem Herrn, und sie kannte das Gebot des Herrn, sich hinzugeben, um Gott zu dienen, ihn lieben aus ganzem Herzen und seine Mitmenschen lieben wie sich selbst. Vielleicht habt ihr das schon erkannt, es ist die Rede von Tabitha. Und auch diese Textstelle möchte ich euch vorlesen. Apostelgeschichte Kapitel 9, Vers 36. In Joppe aber war eine Jüngerin namens Tabitha, was übersetzt Gazelle heißt. Diese war reich an guten Werken und Wohltätigkeit übte sie aus. Und es geschah in jenen Tagen, dass sie krank wurde und starb. Und man wusch sie und legte sie ins Obergemach. Weil aber Lydda nahe bei Joppe liegt und die Jünger gehört hatten, dass Petrus dort war, sandten sie zwei Männer zu ihm und baten ihn, nicht zu zögern und zu ihnen zu kommen. Da stand Petrus auf und ging mit ihnen. Und als er angekommen war, führten sie ihn in das Obergemach. Und alle Witwen traten zu ihm, weinten und zeigten ihm die Röcke und Kleider, die Tabitha gemacht hatte, als sie noch bei ihnen war. Und dann lesen wir weiter, wie der Herr ein Wunder bewirkte, wie sie wieder zum Leben gekommen ist. Und darüber freuten sich die Heiligen, darüber freute sich die Gemeinde und sie lobten Gott dafür. Wenn wir uns diese Frau versuchen uns vorzustellen, ich glaube nicht, dass die Tabitha irgendwie eine verbitterte ältere Dame war, die mit ihrer Zeit nichts Besseres zu tun wusste, als Kleider und zu schneidern und Röcke für die Bedürftigen. Ich glaube, sie tat das aus Überzeugung. Sie tat das aus Nächstenliebe heraus. Und wenn wir uns fragen, wie kann das sein? War sie so wohlhabend, können wir uns an dieser Stelle uns fragen. Hatte sie mit ihrem Überfluss an Finanzen nichts Besseres zu tun, als für die Witwen zu sorgen, als sich hinzugeben, sich selbst aufzuopfern? Nun, ich glaube nicht, dass das anders möglich gewesen wäre, wenn sie nicht voll des Geistes, voll des Heiligen Geistes erfüllt gewesen wäre. Und was mich sehr bewundert an dieser Geschichte, wenn ich darüber lese, sie verstirbt zunächst einmal und es gibt so viele Leute, die um sie weinen und um sie trauern. Ich bin nicht drum herumgekommen, um mir selbst die Frage einmal zu stellen, was ist, wenn ich eines Tages nicht mehr da bin? Werden dann die Leute sagen, ohne ihn sind wir besser dran? Oder, das war ein Heiliger, schade, dass er nicht mehr da ist. Und ich denke, als Christen können wir uns diese Frage durchaus regelmäßig mal stellen. Bewirken wir etwas durch die Kraft Gottes? Bewirken wir Liebe? Zeigen wir den Menschen, dass Jesus unser Freund ist und dass er es gut mit uns meint? Zeigen wir den Menschen, dass wir an das ewige Leben denken. Nun, Tabitha hat es zweifelsohne getan und sie war ein wunderbares Vorbild für ihre Mitmenschen in der damaligen Zeit. Nun, wir kommen aber zurück zur Gabe des Heiligen Geistes, die Jesus uns verheißen hat auszusenden. Wir sehen also, wir können behaupten, wir sind Christen und wir sind dazu berufen, Gutes zu tun, wir sind dazu berufen, uns für unsere Mitmenschen zu sorgen, aber ohne den Beistand Gottes werden wir es nicht schaffen. Ich glaube, wir müssen uns nicht darüber streiten, wenn wir sagen, es ist Not in dieser Welt, vor allem spirituelle Not, aber wer soll wirken, damit es besser wird? Wer soll die Erweckung bewirken, wenn nicht wir, wenn die Erweckung nicht zuerst einmal bei uns beginnt? Bei mir, in meinem persönlichen Leben. Und dann stelle ich fest, auch ich brauche den Heiligen Geist noch einmal mehr. Damit ich diesen hohen Ansprüchen Gottes gerecht werden kann, zumindest ein wenig mehr. Nun, Christ, und das wissen wir alle, Christen sein bedeutet Nachfolger des Herrn Jesus Christus sein, aber auch, dass wir versuchen, jeden Tag mehr Christus ähnlicher zu werden. Wie kann das sein, dass wir Christus ähnlicher werden, wenn nicht, wenn wir jeden Tag mehr uns hinstellen, so wie wenn man ein Gefäß unter eine Wasserstelle stellt und es auffüllt. Wenn wir uns nicht hinstellen in die Gegenwart Gottes und sagen, Herr, erfülle du uns mit Kraft. Ich weiß, dass ich dazu berufen bin, meine Mitmenschen zu lieben. Ich weiß, dass ich dazu berufen bin, ein treuer Jünger zu sein. Ich weiß, dass ich dazu berufen bin, dein Wort in meinem Umfeld zu verkündigen, Liebe in mein Umfeld auszusenden, aber ohne deiner Kraft werde ich es nicht schaffen. Nun, Gemeinde und Jünger sein bedeutet viel mehr als sonntags ein oder zwei Gottesdienste zu besuchen. Gemeinde und ein treuer Nachfolger bedeutet viel mehr als hin und wieder mal in die Kollekte etwas hineinzulegen. Und wie ich heute bereits erwähnt habe, manchmal werde ich ja vollkommen davon bewegt und vielleicht sogar erschüttert, wie hoch die Ansprüche Gottes an uns sind. Und ein paar solcher Ansprüche finden wir beispielsweise auch im Römerbrief, Kapitel 12. Wir haben also einerseits festgestellt, wir können die Gebote Gottes nicht erfüllen, das höchste Gebot, Gott lieben und die Menschen lieben, wenn wir nicht aus seiner Kraft schöpfen. Und dann gehen wir weiter und wir schauen uns an, wie die Gemeinde, wie die einzelnen Gläubigen aus der Gemeinde so zu leben haben. Also wir lesen Römer Kapitel 12, Vers 1. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und wenn wir diese Textstelle hier jetzt gelesen haben und es war nur ein Vers, dann merken wir, in Tabithas Leben war jeder Tag ein Gottesdienst. Sie begnügte sich nicht alleine damit zu sagen, am Sabbat, da machen wir das schon. Sie begnügte sich nicht damit zu sagen, heute ist wieder Gebetsabend, da laufen wir mal schnell hin. Heute ist wieder Gottesdienst, da gehen wir mal hin und nehmen teil. Und parallel dazu denken wir aber an komplett vollkommen andere Dinge. Sie hatte jeden Tag Gottesdienst. Ihr Leben war ein Gottesdienst. Und hier diese Stelle gibt es für uns so klar wieder. Angesichts der Barmherzigkeit Gottes, mit anderen Worten, aufgrund dessen, dass er uns errettet hat, aufgrund dessen, dass er uns das ewige Leben gegeben hat, können wir doch nicht anders, als uns hinzugeben, uns selbst hinzugeben, um auf diese Art und Weise Gottesdienst zu feiern, um auf diese Art und Weise Gott zu loben und ihn verherrlichen und den Menschen aus unserem Umfeld zeigen, es geht auch anders. Es geht auch, ein erfülltes Leben zu leben. Und man muss nicht suchen und niemals finden. Später dann, ebenfalls in Römer Kapitel 12, Vers 9, lesen wir dann, über ein paar mehr Dinge, über das praktische Leben der Gemeinde. Und ich denke, ich werde diese Verse jetzt nicht vorlesen. Die würde ich euch gerne mitgeben, mit nach Hause. Und heute Abend, bevor wir uns schlafen legen, davor hoffentlich das gute Gebet pflegen, da möchte ich uns allen diese Aufgabe mitgeben, aus Römer Kapitel 12, Vers 9 bis zum Ende des Kapitels diese paar Verse zu lesen und zu sehen, um uns neu in Erinnerung zu rufen, wie das Leben eines Christen aussehen sollte, was für Ansprüche Gott tatsächlich an uns hat. Nun, wie gesagt, ich stelle fest, je mehr ich mich mit dem Wort Gottes beschäftige, dass Gottes Standards sehr hoch sind. Meine Standards als Mensch, sie werden niemals so hoch sein können, denn ich betrachte das Ganze von unten aus, aber Gott betrachtet das Ganze von seiner Perspektive aus. Und er sandte Jesus Christus, um vorzuleben, um uns ein Vorbild zu sein, dem wir nachfolgen sollten. Und weil er gesehen hat, von jeher, dass wir aus eigener Kraft niemals imstande sein werden, seinen Ansprüchen gerecht zu werden, hat er Folgendes getan. Ich schicke euch den Heiligen Geist, hat er eines Tages entschieden, um uns zu erfüllen, um uns Kraft zu geben, um nicht zu verbittern in dieser Welt. Es tut mir echt so leid, wenn ich sehe, wie viel Ungerechtigkeit in dieser Welt ist, wie viel Ausbeutung in dieser Welt ist und viele, viele andere böse Dinge auch. Aber dann gibt es die Hoffnung, eines Tages wird es nicht mehr sein. Und eines Tages, da werden diejenigen, die Jesus geliebt haben, bei ihm sein, in der Ewigkeit. Aber bis dahin weiß ich, dass wir die Berufung haben, ein Licht zu sein. Und dieses Licht muss grell scheinen in einer dunklen Welt. Aber dass dieses Licht scheint, sodass es sichtbar ist, müssen wir auch Energie in uns haben. Und das ist der Heilige Geist. Nun, wenn ihr vielleicht müde geworden seid in eurem Glaubensleben, wenn ihr matt geworden seid, unzufrieden und verbittert, dann habe ich für euch die Lösung. Dann habe ich für uns alle die Lösung. Umkehren, zurück zu Jesus Christus kommen und ihn bitten, uns mit Kraft zu erfüllen. Wir werden niemals imstande sein, die Leute aus dieser Umgebung, dieser Gemeinde zu erreichen, wenn wir nicht voll des Geistes sind. Wir werden niemals imstande sein, unsere Familienangehörige für Jesus zu gewinnen, wenn wir nicht voll des Geistes sind. Wir werden niemals imstande sein, unsere Mitmenschen für Jesus zu gewinnen, wenn wir nicht voll des Geistes sind. Und dazu sage ich einfach nur, Herr, steh uns bei und gib uns Kraft, dass wir wissen, wie wir unser Leben leben sollen. Und weil ich davon überzeugt bin, dass dies auch der Wille Gottes ist, dass wir voll des Geistes sein müssen, es steht ja auch geschrieben, deshalb lese ich euch das vor, Epheser Kapitel 5, Vers 15. Denn hier finden wir genau diese Sache wieder, voll des Geistes zu sein. Epheser Kapitel 5, Vers 15. Seht nun darauf, wie ihr mit Sorgfalt wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise, und kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Darum seid nicht unverständig, sondern seid verständig, was der Wille des Herrn ist. Und berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geistes. Und dazu sage ich einfach nur Amen. Und noch einmal, dessen bin ich mir nicht zu schade zu wiederholen, wenn wir müde geworden sind, wenn wir freudelos geworden sind, wenn wir die Liebe verloren haben, dann gibt es für uns nur noch eins, uns hinknien und uns neu auf Jesus auszulenken und ihn bitten, den Heiligen Geist, den er verheißen hat, erneut uns damit zu erfüllen, erneut uns diese Kraft zu geben, damit wir Freude haben. Freude am Gottesdienst, Freude im Lobpreis, Freude, wenn das Evangelium verkündigt wird, Freude auf das ewige Leben. Freude, auch den anderen Menschen, mit den anderen Menschen diese Freude zu teilen. Ich wünsche euch Gottes reichen Segen und vergesst bitte nicht Römer Kapitel 12, Vers 9. Jetzt möchten wir noch ein Lied singen zu Ehren Gottes. Amen.